Und wir beschäftigen uns während mindestens 8 Wochen, vielleicht auch länger, vielleicht auch 16 oder 32 Wochen, vielleicht bis Christmas, mit dem wohl einflussreichsten Brief und Buch, wo es in der ganzen Bibel geht. Wahrscheinlich hat kein Buch in der Bibel die Kirche über die Jahrhunderte so prägt und so reformiert wie der Brief von Paulus an die Römer, der Römerbrief. Es gibt sogar Leute, die sagen, es gibt kein Stück Literatur in der Menschheitsgeschichte, wo die Welt, wie wir sie heute haben, so prägt haben wie der Brief. Und du fragst dich jetzt vielleicht, 8 Wochen geht es noch? Ich sage dir, wir könnten, der Römerbrief bietet genug Inhalt, dass wir locker 16 oder 32 Wochen machen könnten. 16 Kapitel, wir könnten jetzt 16 Wochen lang einmal jede Woche ein Kapitel durchgehen. Aber das war immer noch mega oberflächlich. Aber eben, mal 8 Wochen. Ich hoffe, wir sind parat für das. Das wird fantastisch. Ich habe in der Corona-Zeit, wo ja der Lockdown so war und man am Oben plötzlich nicht mehr so viel Programm hatte, habe ich mich fürs Kochen interessiert. Ich habe gedacht, komm, ich mache etwas mit meiner Zeit und ich lerne jetzt, wie man kocht. Das ist ja mal eine Idee, oder? Und ich habe mir dann so eine Online-Schule abonniert, so eine Masterclass abonniert, wo so ein Meisterkoch, so eine 3-Sterne-Michelin-Maschine, so dir das Kochen beibringt. Und ich habe gedacht, komm, das mache ich jetzt. Und am Anfang hat der Koch einfach nur die Basics erklärt. So die ersten paar Lektionen waren einfach nur Basics gewesen. Wie hebt man ein Messer richtig, oder? Ja, wirklich. Und ich dachte, wie schleift man ein Messer und schaut, dass es scharf bleibt? Wie schneidet man richtig? Ich sage euch, es gibt nichts Befriedigenderes, als mit einem scharfen Messer richtig Zwiebeln perfekt hacken. Sage ich euch jetzt mal. Das ist fantastisch. Und ich habe gelernt, er hat über Grundlagen geredet vom Geschmackssinn, oder? Die 4 oder 5 Geschmacksrichtungen, süß, salzig, sauer, bitter und so weiter. Und er hat gesagt, wie das Ganze zusammenpasst und wie man das muss in Balance halten und so. Und dann habe ich das Brot gelernt, das Dünnste, das Rösten und Spaghetti kochen und so. Und Das hat 90 Stutz gekostet, der Kurs für mich. 90 Stutz, aber das war so ein Investment gewesen, muss ich euch sagen. Weil vorher habe ich wie einfach gekocht, weil ich haben müssen, oder? Aber der Meisterkoch hat mir wie eine Welt aufgemacht für eine kulinarische Vielfalt, die ich vorher gar nicht gekannt habe. Mir sind wie die Augen geöffnet worden für den Reichtum, der eigentlich vorhanden ist. Und vorher habe ich gekocht, weil ich haben müssen und ich habe gegessen, weil ich Hunger hatte. Jetzt liebe ich es zu kochen. Es ist so eine Leidenschaft geworden. Ich liebe eine Zwiebel zu hacken. Ich habe mir so ein schönes Holzbrett gekauft. Tack, tack, tack. Oder das ist einfach etwas Schönes. Und ich mache jetzt den besten Burger in der ganzen Nordwestschweiz. Und ihr seid alle mal zu mir eingeladen. Es gibt ein Ticketing-System auf der Website. Nein, aber und der Koch hat mir einfach so weit die Augen geöffnet für den Reichtum. Und für mich ist das wie ein Bild geworden für das, was ich mir wünsche für die kommende Zeit, die wir verbringen im Römerbrief. Ich wünsche mir und bete wirklich, dass uns wie die Augen geöffnet werden für den Reichtum vom Evangelium. Dass uns wie eine Weite aufgeht und eine Vielfalt bewusst wird, die wir vorher gar nicht gewusst haben. Dass uns mehr und mehr klar wird, was das Evangelium für dich und mich bedeutet. Nämlich, was Jesus für dich und die Welt uns bedeutet. Weil ich hoffe, dass wir wie die Grundlagen von unserem Glauben neu verstehen. Oder? Die verschiedenen Grundlagen, dass wir verstehen, wie die miteinander harmonieren. Dass wir merken, was da eigentlich für eine unglaubliche Weite möglich ist. Genauso wie man einfach essen kann, damit man den Hunger stillt, kann man auch glauben. Und das ist nicht per se falsch, das ist sogar amigs wichtig. Oder? Fast Food ist ja gut. Wir brauchen Fast Food. Amigs brauchst du einfach schnell das Richtige zur richtigen Zeit und es bewerten. Oder du weißt, McDonalds, da weiß ich, was ich bekomme. Und es ist okay. Fast Food ist zum Teil okay. Und ich glaube auch im Glauben ist Fast-Food-Glauben zum Teil wirklich wichtig und richtig. Zum Teil brauchst du einfach das, was du kennst. Du brauchst das, was sich bewährt hat und du brauchst es schnell und jetzt, oder? Aber immer nur Fast-Food essen ist nicht nur nicht gesund, sondern du verpasst auch die ganze kulinarische Vielfalt, die eigentlich zu haben wäre. Und du kannst schon in der Ferien immer in McDonald's gehen, oder? Das ist nicht per se falsch. Doch, das ist falsch. Mach das nicht. Du verpasst das Leben, wenn du das machst. Mach das nicht. Aber so ist es wirklich mit dem Römerbrief und meinem Glauben auch. Ich habe jetzt etwa 8 Jahre an der Uni Theologie studiert, vorher noch 2 Jahre Bibelschule. Und das ist jetzt ein Brief, der mich seitdem immer begleitet hat. Und je mehr ich weiss und je mehr ich eintauche, desto mehr gehen meine Augen auf. Du hast nie ausgelernt, das ist im Kochen genauso. Aber im Römerbrief, wenn es um unseren Glauben geht, geht wie eine Vielfalt auf. Und ich möchte dir empfehlen, jetzt in dieser Serie, den Römerbrief mitzulesen in deiner Zeit daheim. Dass du wie auch den Teil, den wir behandeln, dass du den im Nachhinein lesest, oder am besten im Vornherein, dass du mit deiner Small Group oder so auch durch einen Römerbrief gehst. Und dann sind wir zusammen auf diesem Weg. Und ich bin sicher, das wird eine Bereicherung für uns alle. Ich lese jetzt dann gerade einen Text vor, die ersten paar Sätze aus dem Römerbrief, aber vorher noch ein paar Fragen oder Einleitungsfragen, die müssen geklärt werden. Also der Römerbrief ist vom berühmten Apostel Paulus geschrieben worden, ungefähr 30 Jahre nachdem Jesus auf dieser Welt war. Und er schrieb den Brief an Christen in Rom. Und das war nicht wahrscheinlich eine Kirche, sondern verschiedene Hausgemeinden. Und er hat den Brief zu ihnen geschrieben. Und es gibt mehrere Gründe. Und ich möchte 2 hervorheben, warum es sich beim Römerbrief so um eine außergewöhnliche Schrift handelt. Grund Nummer 1 ist, der Paulus hat ja mehrere Briefe geschrieben und das war sein letzter. Das war sein Brief, der am Ende von seinem Leben, also der uns erhalten ist, überliefert worden ist. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Das Leben wirft ja manchmal Krise an dich an und dein Glaube wird erprobt, oder? Deine Theologie wird neu überarbeitet und so, durch das Leben, oder? Und durch deine Erfahrungen. Und man könnte sagen, dass der Römerbrief wie die ausgriffigste Theologie von Paulus am Ende von seinem Leben darstellt. Oder der Paulus am Schluss, am Ende von seinem Leben, tut nochmal auf den Punkt bringen, was er eigentlich glaubt. Und das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, wir wissen, dass der Paulus noch nie in Rom war, die Kirche nicht selber gegründet hat, aber will, das wissen wir aus dem Römerbrief selber, aus dem Kapitel 15, dass er will, wie eine Missionsbasis in Rom etablieren, so wie damals Jerusalem für ihn Unterstützung war und Antiochia, will er von Rom dann nach Spanien. Aber er ist selber noch nie dort gewesen. Das heisst, er möchte die römischen Christen wie für sich gewinnen. Er tut sich wie selber vorstellen und vor allem seine Theologie, weil er will, dass sie ihn verstehen. Er will, dass er von ihnen wie nochmal ausgesendet wird. Das heisst, der Paulus tut im Römerbrief mehr als in allen anderen Briefen, wie alles, was er weiß, alle seine Theologie wird zusammenfassen und auf den Punkt bringen. Und er geht weniger als in den anderen Briefen auf konkrete Situationen in der Gemeinde ein. Natürlich auch, und das werden wir nächste Woche sehen, aber weniger als sonst. Dort kommt wie das Kondensat zusammen von seiner Theologie. Und wir werden gerade jetzt sehen, wenn wir die ersten Ziele lesen, um was es im Römerbrief geht. Von Anfang an bis zum Schluss geht es ums Evangelium. Evangelium heisst übersetzt die gute Nachricht. Die gute Nachricht. Und du denkst jetzt vielleicht, wie kann man einen ganzen Brief über das Evangelium schreiben? Wie kann man 8 Wochen, 16 oder 32 Wochen über das Evangelium Zeit verbringen? Das Evangelium ist doch simpel und einfach, oder? Ist doch simpel und einfach. Jesus liebt dich, Gott liebt dich, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, glaub daran, dann wirst du gerettet, oder? Und du hast natürlich recht, das Evangelium ist simpel und es muss auch simpel bleiben. Es ist wirklich wichtig, dass wir nicht irgendwie über die Leute, weißt du, irgendwie so einen theoretischen Scheissdreck einfach nur erzählen. Es muss simpel bleiben. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht einfach beim Fastfood-Glauben bleiben. Weil jetzt tauchen wir ein in eine Masterclass vom Theologen Paulus höchstpersönlich. Sind ihr ready? Wir lesen die ersten paar Vers vom Römerbrief. Und jetzt lese ich Bibel. Bitte nicht abhängen, nur weil ich Bibel lese. Ist gut. Mitlesen. Ich kann es hier auf dem Screen verfolgen. Römer 1, Vers 1 bis 4. Paulus, Sklave von Jesus Christus, berufen zum Apostel, ausgesondert das Evangelium Gottes zu verkünden, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften schon seit langem verheißen hat. Das Evangelium von seinem Sohn, der nach seiner irdischen Herkunft von David abstammt, nach dem Geist der Heiligkeit aber eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft, seit der Auferstehung von den Toten. Das Evangelium von Christus, unserem Herrn.
Und du siehst in den ersten 4 Versen von Paulus, um was es ihm geht. Er nennt 3-mal das Wort Evangelium. Es geht ihm um das, oder um die gute Botschaft. Jetzt, über die 4 Versen könnte man schon 5 Predigten halten. Oder man könnte 5 verschiedene Predigten halten. Man könnte darüber reden, über Berufung und Erwählung, oder die Erwählung von Paulus. Man könnte über den Zusammenhang zu Israel schwätzen, über den Zusammenhang zum Alten Testament. Man könnte über die Rolle vom Heiligen Geist im Leben von einem Christ reden und auf dieser Welt. Man könnte über die Auferstehung Predigt halten. Und keine Angst, das kommt alles in der nächsten Woche. Aber ich möchte jetzt ein paar Verse überspringen und nochmal 4 lesen und dann tauchen wir ein. Vers 15. Ich sehne mich danach, auch in Rom, was? Es geht um das Evangelium, zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für das Evangelium, denn es ist Gottes Kraft für jeden, der glaubt. Für die Juden zuerst und auch für die Griechen, also für alle Menschen heißt das. Gottes Gerechtigkeit wird in ihm offenbart im Evangelium, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Es wird deutlich, und Paulus geht zum Evangelium, um die gute Nachricht. Und er sieht dort drin die Erfüllung von allen Verheißungen von Gott im Alten Testament und er setzt sein Leben dafür ein, dass das allen Menschen bekannt wird, oder? Und dann sagt er etwas Faszinierendes. Und das möchte ich heute zum Start von dieser Serie betonen. Der Michi nimmt es mir schon weg mit dem. Du bist ein Spoiler. Genau. Er sagt etwas Faszinierendes. Er sagt, er will das Evangelium auch in Rom predigen. Obwohl das schon Christen sind. Du fragst dich jetzt, warum? Warum müssen die das nochmal hören? Und der Paulus nennt den Grund dafür. Er sagt, und jetzt kommt das Vertrauchte, ich schäme mich nicht für das Evangelium, das ist der Grund. Weil es ist Gottes Kraft für jeden, der glaubt. Es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Und ich möchte auf das hinweisen. Er sagt nicht, das Evangelium, die gute Nachricht, berichtet über die Kraft Gottes. Er sagt nicht, das Evangelium beschreibt die Kraft Gottes, sondern er sagt, das Evangelium ist die Kraft von Gott. Wenn wir heute Nachrichten lesen, oder? Und auf dem App, auf SRF oder wo immer, Nachrichten lesen, dann ist es ja immer ein Bericht über etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Es wird berichtet über Corona-Fallzahlen, es wird berichtet über die Explosion in Beirut, über irgendein Event oder ein Ereignis von der Vergangenheit. Und die Relevanz und die Kraft von dieser Nachricht oder von diesem Bericht oder von diesen News, die Relevanz oder die Kraft von diesen News steigt, wenn das ein Ereignis ist, das in unserer Nähe passiert ist oder uns speziell betrifft. Oder? Wo am Anfang die Corona-News gekommen sind, irgendwo in China ein Virus, habe ich zwar zur Kenntnis genommen, aber es hat mich nicht wirklich so gross gekümmert. Aber jetzt, wo das näher gekommen ist, dann auf Italien, dann ins Tessin, dann langsam, ja, wird es sich einfach beschäftigen. Ja, warum? Weil es mein Umfeld betrifft und mich betrifft. Oder die News bekommen wie Kraft. Und wenn uns Corona auch etwas zeigt, ist es, dass Nachrichten und Medien Kraft haben, oder? Positiv wie negativ, oder? Ich bin ja nicht gegen Medien und so. Das ist wichtig, dass wir informiert sind, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jeden Tag mir reinziehe, wie viele Fallzahlen jetzt gerade wieder gekommen sind, oh, es sind 20 mehr, ah nein, doch wieder 30 weniger, ah, dort ist es jetzt, und das, dann merke ich, wie das Kraft bekommt in meinem Leben, oder wie sich das kann entfalten in meinem Leben, wie ich Sorgen bekomme, wie ich Angst habe, wie ich, und so weiter. Mit dem meine ich nicht, wir sollen nicht informiert sein, aber die Nachrichten haben Kraft, oder? Jetzt, der Paulus sagt etwas Unglaubliches. Auf der einen Seite sagt er, das Evangelium berichtet von einem Ereignis von früher, oder? Vom Kreuz und von der Auferstehung von Jesus. Und es ist ein Ereignis, das sich in der Vergangenheit abgespielt hat und uns heute betrifft. Und wir werden gerade noch mal lesen in der Einleitung, was das Evangelium, wie er das Ereignis beschreibt. Vielleicht hast du es nicht mitbekommen, aber in dieser Einleitung hat der Paulus das Evangelium schon auf den Punkt gebracht, das Ereignis. Aber jetzt sagt der Paulus etwas unglaublich Faszinierendes. Und das ist am Anfang von der Serie für uns entscheidend. Er sagt nicht nur, dass das Evangelium uns etwas erzählt, was sich in der Vergangenheit ereignet hat und was vielleicht in den Zuhörern etwas auslöst, ob sie es betrifft oder weniger betrifft, je näher sie es an sich anlehnen. Das auch, oder? Natürlich, der Bericht vom Ereignis von der Kreuz- und Auferstehung kann im Zuhörer etwas auslösen. Hoffnung, Freude, Verwirrung und so weiter, Frieden und so weiter. Das auch, aber der Paulus meint mehr als das. Er sagt, das Evangelium ist die Kraft von Gott. Er sagt nicht, das Evangelium berichtet einfach von dieser Kraft, von diesem Ereignis von damals, sondern er sagt, das Evangelium ist die Kraft von Gott. Er sagt das Unglaubliche, er sagt, wenn jemand das Evangelium hört und glaubt, ereignet sich die gleiche Kraft, die damals aktiv war, im Ereignis selber. In anderen Worten, das Evangelium berichtet nicht einfach von etwas, was passiert ist, sondern das Evangelium, wenn es gehört und glaubt wird, passiert in dem Moment bei der Person, die die Botschaft gehört und glaubt. Das Evangelium ist nicht einfach ein Bericht über die Kraft von Gott, sondern es ist die Kraft von Gott. Es ist die Kraft von Gott. Und wegen dem sagt Paulus auch, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ich schäme mich nicht dafür. Sondern ich will sie mit allem, wo ich bin, verbreiten. Und ich möchte kurz eine ehrliche Klammerbemerkung machen, also mal eine objektive, objektive Sicht auf unseren Glauben. Wir haben schon eine mega komische Nachricht. Das Evangelium ist schon mega komisch, wenn du das einmal von außen betrachtest. Irgendein Jude vor 2000 Jahren in Palästina ist wie tausende andere auch gekreuzigt worden als Verbrecher. Das ist nicht speziell. Und dann haben ein paar komische junge Teenager wahrscheinlich, ungebildete arme Fischer, laufen jetzt um in der Region und sagen, er lebt. Und er ist der Messias. Glaubet an ihn und ihr werdet gerettet. Das ist im Fall, wenn du das, also weißt, wir sind ja vielleicht so aufgewachsen und haben das einfach mit der Muttermilch so mitgenommen, aber das ist im Fall eine Botschaft, wo die gibt genug Anstoß. Und der Paulus hat das gewusst, er sagt an einer Stelle, ja, das ist komisch, unser Evangelium ist komisch, für die Juden ist es schwach und für die Griechen ist es doof. Aber trotzdem sagt er, das Evangelium ist komisch, aber der Effekt davon überzeugt. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Das Evangelium ist komisch, ich weiß, aber am Ende von seinem Leben ist der Paulus zum Resultat gekommen, dass das Evangelium nicht nur über die Kraft Gottes berichtet, sondern dass oft, wenn er es predigt oder andere predigen, dass das passiert, wo der Kraft Gottes zugeschrieben wird, im Zuhören dem, der glaubt. Und er merkt, wie, ey, ich schäme mich nicht mehr dafür. Er hat das in seinem eigenen Leben erlebt, wenn er als Christenverfolger von Jesus vom Ross gehauen worden ist. Jesus hat ihm das Evangelium erzählt und er ist nicht mehr der gleiche gewesen, vom Christenverfolger zum Kirchengründer geworden. Oder? Und er hat oft erlebt, das Evangelium berichtet nicht nur von der Kraft Gottes, ich wiederhole, weil es ist wichtig, sondern es transportiert wie die Kraft. Und er sagt, ich schäme mich nicht mehr dafür. Und das ist im Fall in meinem Leben genauso. Je mehr ich mir bewusst bin im Alltag, was das Evangelium in meinem Leben schon alles gemacht hat, je mehr ich mir bewusst bin, dass ich nicht mehr der gleiche bin wegen dem Evangelium, wenn ich mir bewusst werde, wie viele Menschen durch das schon verändert worden sind, desto mehr stand ich überzeugt an für mein Glauben im Alltag. Desto mehr sage ich, ja, ich bin Christ. Ja, das ist vielleicht komisch. Aber hey, ich habe eine Story in meinem Leben und ich habe eine Story von denen und denen. Und ich stand wieder zu, weil ich die Kraft von Gott in dem Evangelium verstand. So. Das ist der Grund, warum ich auch überzeugt bin, dass diese Predigt heute für einige von uns lebensverändernd wird sein. Also meine ich wirklich. Ich bin überzeugt, dass diese Predigt und diese Serie für einige von uns lebensverändernd wird sein, weil du der Kraft von Gott wirst begegnen. Die Kraft von Gott zur Rettung. Und du denkst jetzt vielleicht, es ist schon noch ein bisschen arrogant, wenn der das da vorne sagt. Oder irgendein Junge, wo sagt, er haltet jetzt eine lebensverändernde Predigt. Und ich sage dir, das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern mit Glauben, weil das Evangelium geht nicht um mich, sondern es geht um die Kraft von Gott, die dann wirksam wird, wenn der Bericht geglaubt wird und gehört wird. Und ich werde dich jetzt gerade in einem Moment fragen, eine entscheidende Frage stellen für dein Leben, ob du Christ bist oder nicht, ob du ans Evangelium glaubst. Und ich werde dich herausfordern für eine Antwort, um eine Antwort zu geben. Und deine Antwort wird entscheiden darüber, ob die Kraft von Gott in deinem Leben aktiv wird oder nicht. Und ich werde dich immer noch einen Moment am Ende der Predigt herausfordern mit dieser Frage: Glaubst du ans Evangelium? Glaubst du dem? Aber vorher muss ich noch kurz präzisieren, was das Evangelium denn ist. Du kannst ja nicht Ja sagen zu etwas, was du nicht weißt. So was, oder? Und jetzt möchte ich das Evangelium präzisieren. Und ich möchte jetzt aber sagen, das ist für alle, die das Evangelium noch nie gehört haben heute. Aber es ist auch für die, die schon Christen sind. Und ich möchte dich herausfordern, deine Fast-Food-Brille abzulegen. Und mal abzulegen, was du meinst, das Evangelium ist. Ah ja, habe ich gehört, kenne ich. Sondern ich möchte, dass wir den Text jetzt nochmal zusammen lesen, die Einleitung. Ich habe vorher gesagt, wir haben in der Einleitung schon gehört, was das Evangelium ist. Der Paulus hat das wie auf den Punkt gebracht. Und vielleicht überrascht dich das jetzt, was das ist, das Evangelium. Ich möchte es nochmal vorlesen, Römer 1, 1 bis 2. Paulus, Sklave von Jesus Christus, berufen zum Apostel, ausgesondert das Evangelium Gottes zu verkündigen, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften schon seit langem verheißen hat. Ich lese gerade weiter, aber ich muss kurz da Pause machen. Er sagt Jesus Christus. Er sagt Jesus Christus. Und wir sind uns so gewöhnt, dass wir meinen, Jesus Christus ist einfach der Name von Jesus. So wie Walti Steiner ist halt der Jesus Christus. Oder die Melanie Ober und Jesus Christus. Und das kann sich wie angewöhnen, dass wir meinen, Jesus ist der Vorname und Christus ist sein Nachname gewesen, oder? Aber es könnte nicht weiter weg sein von den Worten. Christus ist nicht der Nachname. Christus ist, und das ist wichtig, dass wir es wissen, ist ein Machttitel. Christus bedeutet übersetzt Messias. Das heißt, jedes Mal, wenn der Paulus Jesus Christus schreibt, oder andere Schreiber im Neuen Testament, jedes Mal, wenn sie das schreiben, ist das ein Glaubensstatement, dass Jesus nicht einfach Jesus von Nazareth gesehen ist, sondern Jesus durch Messias ist. Das ist immer eine Machtzuschreibung, ein Machttitel. Messias bedeutet übersetzt der Gesalbte. Im Alten Testament hat man Könige, die sind von Gott eingesetzt, haben wir mit Öl gesalbt. Und die Hoffnung, dass eines Tages ein König wieder auftaucht in Israel, die ist allgegenwärtig gewesen. Und das ist nicht zum Vernachlässigen. Im Alten Testament verheißt Gott immer wieder, dass eines Tages ein König wie der David wird auftreten. Ein König aus der Nachkommenschaft von David. Ein König, der wird regieren wie der David, aber sein Reich wird ewig sein. Und er wird Israel wieder regieren und er wird Israel befreien von allen fremden Völkern und Mächten. Oder? Und das ist die Hoffnung, und dazu kommt noch, dass man gesagt hat, oder gehofft hat, es ist nicht nur ein ewiges Reich für Israel, sondern die Türen zu den Heiden und den Nationen wird aufgehen. Dass auch sie können Teil werden vom Reich Gottes. Und jetzt, wenn der Paulus nur das schreibt, Jesus Christus, dann hat jeder Jude gecheckt, der die Hoffnung hat. Dass es ein Glaubensstatement ist, dass jetzt einer sagt und glaubt und proklamiert, der lang ersehnte König ist da. Jesus ist König. Jesus ist jetzt der Messias. Gott hat ihn eingesetzt in Macht und Autorität. Und das ist das Evangelium. Du denkst jetzt, das ist das Evangelium? Moment, was ist denn mit all den anderen Sachen, mit der Liebe und der Stellvertretung und dem Kreuz und dem Glauben? Kommt alles, keine Frage. Aber ich möchte euch nur die Augen öffnen für das, was der Paulus sagt, ist das Evangelium. Er gibt mir nämlich gerade recht, das sind nicht meine Gedanken. Vers 3, lesen mal Vers 3 bis 4. Er sagt, das Evangelium von seinem Sohn, der nach seiner irdischen Herkunft von David abstammt. Siehst du, er nimmt Bezug auf die Linien, oder? Der nach dem Geist der Heiligkeit, also durch den Heiligen Geist, aber eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft. Und Kraft ist das gleiche Wort, das er gebraucht hat, vorher, als er gesagt hat, das Evangelium ist Kraft von Gott. Das ist hier durch Kraft vom Heiligen Geist passiert. Ist eingesetzt worden als Sohn Gottes seit der Auferstehung von den Toten. Doppelpunkt. Das ist das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Schau, nicht nur Jesus Christus ist ein Machttitel, sondern auch der Titel Sohn Gottes. Sohn Gottes bedeutet nicht einfach Jesus hat einen Vater gehabt und der Vater ist Gott gewesen, per Zufall. Sondern Sohn Gottes ist ebenfalls ein Machttitel gewesen, oder? Gott ist die höchste Autorität. Und wenn du sagst, das ist sein Sohn, kommt er schon sehr nah an seine Autorität an. Das heisst, wenn das Neue Testament sagt, Jesus Christus, Sohn Gottes, ist das ein Glaubensstatement, wo du heute übersetzen zu: Jesus ist der allerhöchste König auf der Welt. Und jede Autorität ist unter ihm. Jesus ist der Höchste, der Größte, der Mächtigste. Ihm gehört alle Ehre, ihm gehören alle Füße an, also alle Knie gebeugt. Ihm ist alles ergeben. Jesus ist der allerhöchste König der Welt. Und für uns ist das schwierig zu verstehen, weil wir demokratisch formatiert sind, gell? Aber der Paulus hat genau gewusst, was er damals zu den Christen in Rom geschrieben hat, wo in der Nachbarschaft, in der Weltmetropole damals in Rom, der mächtigste Mann der Welt gelebt hat, der Cäsar. Der Paulus hat genau gewusst, was er schreibt. Jesus ist König. Sohn Gottes. Weißt du, ein Titel, den man dem Cäsar gegeben hat, einer der Titel, der Machttitel, den man dem Cäsar gegeben hat, war Sohn Gottes. Man hat ihm Sohn Gottes gesagt, die höchste Autorität. Der Geburtstag vom Cäsar, haben wir gesagt, das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Unser König hat Geburtstag. Wenn ein neuer Kaiser eingesetzt worden ist damals, hat man die Nachricht verbreitet, man hat Leute ausgesendet, Apostel, um das im Reich bekannt zu machen. Weil der König, mein neuer König, Cäsar ist König. Und das ist die kondensierteste Zusammenfassung, die es gibt vom Evangelium. Jesus ist König. Jesus von Nazareth ist nicht einfach irgendein Mann gewesen, sondern Gott hat ihn eingesetzt als Messias von Israel. Und durch das geht die Türe auf zu allen Völkern und zu allen Heiden. Und alle Menschen können befreit werden von fremder Macht und können in die Macht übertreten von Jesus. Nicht einmal der Tod, der die stärkste Waffe war vom Cäsar, hat noch Macht, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Weil Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und vielleicht bist du jetzt schockiert am Anfang dieser Serie. Das ist das Evangelium. Was ist denn mit allen anderen Sachen? Keine Angst, wir kommen zu diesen Sachen. Aber die Grundlage muss sitzen, Leute. Die Grundlage muss sitzen, weil das ist leider heute oft vergessen. Wir sagen, Jesus ist mein Freund, Jesus ist mein Erlöser, Jesus ist der, der mir vergibt. Das stimmt ja alles. Aber die Hauptgrundlage vom Evangelium ist, dass Jesus König ist, Jesus der Chef ist, Jesus ihm gehört alles. Der Paulus schreibt an einer anderen Stelle, jeder Mensch, der in seinem Herz glaubt, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und mit seinem Mund bekennt, dass er dein Freund ist, dein Erlöser ist, nein, dein Herr ist, dein König, der wird gerettet werden. Es geht darum, dass wir anerkennen, dass Jesus König ist. Und ich weiß, es ist schwierig zu verstehen für uns, gerade für uns Schweizer in einer demokratisch organisierten Gesellschaft. Und auch, wir haben auch unsere Synapsen sind auch demokratisch geschaltet. Und ich bin für Demokratie, verstehe mich nicht falsch. Aber Jesus ist König. Jesus ist König. Und wo die Pandemie losgegangen ist, hat ja plötzlich der Bundesrat die Macht übernommen und hat gesagt, was jetzt läuft. Und Kantone haben wir müssen zurückfahren und haben auf den Bundesrat geschaut. Und das ist komisch gewesen für uns. Aber es war auch gut gewesen in einem Notfall, gell, dass so etwas passiert. Finde ich, ist meine Meinung, aber das ist jetzt nicht das Thema von heute. Aber es war eine gute Schule gewesen für uns. Es ist zum Angewöhnen, weil wir haben ein Problem, das zu verstehen, dass einer mal Macht wieder hat. Und darum ist es eine gute Nachricht, weil es ist der beste König, den es gibt. Es ist der beste König, den es gibt. Und alles, was wir machen müssen, zum Teil werden von diesem Reich, ist nicht etwas leisten, uns nicht irgendwie anders uns zu verändern, sondern einfach nur zu glauben, dass er König ist. Es ist eine gute Übung, um das mal, die Corona, das Zeug mal zu erleben. Weil der Paulus sagt eigentlich, dass eines Tages jedes Knie sich wird beugen von Jesus. Und alle Menschen werden bekennen, dass er Herr ist. Eines Tages wird sich jedes Knie beugen und bekennen, dass Jesus der Chef ist, Jesus der König von dieser Welt ist. Eines Tages werden das alle Menschen machen. Und schau, jetzt kommt die alles entscheidende Frage an dich. Jesus ist König und der König Jesus lebt. Und er ist auch jetzt noch König. Und das Evangelium ist weniger ein Vorschlag, sondern es ist mehr eine Proklamation. Jesus ist König. Ob du es willst oder nicht. Die Frage ist er. Und der König Jesus stellt dir die Frage jetzt auch und auch der Worship Band. Jesus stellt jetzt die Frage jedem von uns. Bin ich auch dein König? Bin ich dein König? Gehörst du zu meinem Reich? Das, was uns trennt von dieser Kraft vom Evangelium, das, was uns trennt zwischen dem, wo wir sind, und Gottes Herrlichkeit, sind ungefähr 50 Zentimeter. Ungefähr 50 Zentimeter. Das, was uns trennt davon, ob die Kraft von Gott einfach damals passiert ist und ein Ereignis war, oder ob sie in unser Leben kommt, sind ungefähr 50 Zentimeter. Und vielleicht ist es heute dran für dich, ob du schon Christ bist oder nicht, dass du auf deine Knie gehst vor dem König. Vielleicht ist es heute dran, dass du deinen Stolz überwindest und ihm alle ärgerst, weil er ist König. Jesus, du bist der König. Jesus, du bist der Chef. Und wir proklamieren, dass du der Chef bist. Du hast gesagt, jeder, der glaubt, wird die Kraft Gottes erleben. Und wir glauben und sprechen aus, Jesus, du bist der Chef. Du bist der Chef über unsere Situation, aber auch über die Welt. Du bist der Chef über das, was passiert. Dir gehört alle Ehre, Jesus. Ich bitte dich, Jesus, dass wir das nie werden vergessen. Dass dieser Aspekt, die Grundlage von unserem Glauben, nicht verloren geht in unserer Zeit. Dir gehört alle Ehre, Jesus. Du bist unser Chef und du bist auch mein Chef. Und ich danke dir, dass du ein guter König bist, der nicht verurteilt, sondern barmherzig bist. Aber du bist der Chef, Jesus. Und ich danke dir für deine Kraft vom Heiligen Geist, die jetzt präsent ist in diesem Raum, wie damals am Kreuz und in der Auferstehung. Ich danke dir, dass Menschen jetzt frei werden von anderen Sachen, die sie binden. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt im Moment Sucht brichst. Abhängigkeiten brichst, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du körperliche Sachen heilst und wiederherstellst. Und ich danke dir, dass die Nachricht vom Evangelium wird wie ein Ruck durch unsere Kirche gehen. Und dass das Raum bekommen und Kraft bekommen. In den Wochen, die werden kommen, in den Tagen, die werden kommen, Jesus. Danke, vereinst du uns. Du bist der König, du stehst im Zentrum und nicht mehr.